Ja, also wir werden jetzt heute bis Kapitel 40, Vers 14 lesen. Kapitel 38, Vers 1. Und Jahwe antwortete Hiob aus dem Sturm heraus und sagte: Wer ist es, der hier meinen Ratschluss mit Worten ohne Einsicht verdunkelt? Vers 3. Gürte deine Hüfte wie ein Mann. Ich werde dir Fragen stellen und du sollst mir antworten. Ja, also diese ersten Verse sind wichtig, um so die Stimmung zu erfassen. Also Gott ist wütend. Er redet zu Hiob aus dem Sturm. Ja, das, was Gott regelmäßig unterstellt wird, gleich zu Anfang ist, wie kann man nur? Wie kann man nur einen leidenden Menschen, der so wie Hiob in seinem Elend da sitzt, wie kann man ihm nur so begegnen, so lieblos, ne, oder so seelsorgerlich, völlig unsensibel? So kann man nur denken, wenn man die Kapitel vorher nicht gelesen hat. Und wenn man nicht begriffen hat, dass der Hiob es auf die Spitze getrieben hat. Ne? Also der hat wirklich Gott Dinge unterstellt, die passen auf keine Kuhhaut. Naja. Wer ist es, der hier meinen Ratschluss mit Worten ohne Einsicht verdunkelt? Gott wird Hiob eine Menge von Fragen stellen und er wird ihn auf diese Weise in die Schranken weisen. In Vers 3, da fordert Gott Hiob zum Zweikampf heraus, dieses Bild, also die Hüften zu gürten. Also es geht hier um einen Zweikampf. Also wenn zwei Männer miteinander kämpfen wollten und hatten ein Obergewand an, dann haben sie das Obergewand entweder abgelegt oder hochgebunden mit einem Gürtel, sodass die Beine frei waren und sie dann besser miteinander catchen konnten. Ist also eine sehr bildliche Redeweise, ne? Aber in gewisser Weise lädt Gott Hiob auch ein. Ne? So, du willst mich herausfordern? Dann zieh dich mal warm an. Ne? Also Gott greift, wenn man so will, den Federhandschuh auf. Du legst dich mit mir an, dann wollen wir mal sehen. So, und was dann folgt von Vers 4 bis Vers 38. Gott weist Hiob in teilweise hochbildlicher Sprache auf Bereiche seiner Herrschaft über diese Welt hin, wo Hiob keine Ahnung von hat. Also wo Hiob, wenn er diese Fragen hört, einfach nur, weiß ich nicht, keine Ahnung, nie gesehen. Wo, Vers 4, wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag mir, ob du Einsicht hast. Die Rede von, also ich kann hier jetzt gar nicht alle die bildlichen Redeweise alle im Detail erklären. Ne? Wenn hier vom Fundament der Erde die Rede ist zum Beispiel, ist hier die Erde als Art Gebäude oder Tempel im Blick. Das Fundament der Erde ist so viel wie, also das, wenn man so will, worauf die Erde ruht, sodass sie nicht wackelt und zusammenkracht. Das ist quasi wie so die erste Etage, wenn man so will, ne? Die auf Pfeilern ruht. Vers 5, wer hat ihre Ausmaße festgelegt? Das weißt du doch, oder nicht? Wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Also, ne? Gott redet hier wie so ein, Bauherr oder wie so ein Architekt oder der dabei ist, die Ausmaße festzulegen, die für das Fundament gelten. Worin sind ihre Pfeiler eingesenkt worden oder wer hat ihren Schlussstein gesetzt? Damals jubelten die Morgensterne miteinander und alle Söhne Gottes jauchzten vor Freude. Morgensterne, Venus und Mars sind auch Bilder für Engelwesen. Das macht dann die zweite Verszeile deutlich, wo von den Söhnen Gottes die Rede ist. Ne? Das heißt, als Gott die Erde geschaffen hat, da waren die Engel präsent, haben sich das angeguckt und haben gejubelt, dass Gott also seiner Allmacht und Weisheit Ausdruck verliehen hat. Wer, Vers 8, hat das Meer mit Türen eingeschlossen, als es aus dem Mutterschoß hervorbrach? Ich machte Wolken zu seinem Gewand und dichte Dunkelheit zu seinen Windeln. Das ist auch Bildersprache. Ich zog ihm meine Grenze, setzte Tür und Riegel ein und sagte, bis hierher kommst du und nicht weiter. Hier hören deine stolzen Wellen auf. Das wird ein Stück weit ja auch im Schöpfungsbericht deutlich. Ne? Also da ist von Wassermassen die Rede. Und die bedecken erstmal die ganze Erde. Das heißt, die müssen, wenn man so will, in die Schranken gewiesen werden, damit Erdboden sichtbar wird und der Mensch eine Lebensgrundlage auf der Erde hat. Das hat Gott gemacht am Anfang. Vers 12. Hast du, seitdem du lebst, einmal dem Morgen geboten? Oder hast du der Morgendämmerung ihren Platz angewiesen? Es soll ja die Erde an ihrem Rand ergriffen und die Gottlosen von ihr abgeschüttelt werden. Ist auch, also der Erdboden wird hier mit einer Art Teppich verglichen, den sich eine Hausfrau, wenn sie ihren Putz macht, greift und ausschüttelt, damit der Staub und Insekten da rausfliegen. Und so vergleicht Gott das, so macht das der Morgen. Also hier auch als Art Person verstanden. Jeder Morgen neu ist wie so eine Hausfrau, die den Teppich ausklopft. Ne? Damit die Gottlosen abgeschüttelt werden. Ne? So nachts, da sehen die Verbrecher ihre Chance, um im Geheimen ihr Verbrechen auszuüben. Und dann kommt der Morgen herbei. Die Sonne, ne? Vers 14, sie verändert. Also die Erde verändert sich wie Ton, auf den ein Siegel gedrückt wird. Alles auf ihr wird sichtbar und bietet sich da wie ein Kleid. Den Gottlosen wird das Licht vorenthalten. Ihr erhobener Arm wird zerbrochen. Ja, bildliche Redeweise, die sich fortsetzt. Hast du, Vers 16, schon mal eine Reise hinunter zu den Quellen des Meeres gemacht? Hast du die entferntesten Gebiete der Tiefe durchwandert? Sind dir die Tore zum Totenreich gezeigt worden? Hast du die Tore zum Dunkel des Todes gesehen? Hast du dir schon mal Gedanken über die Ausdehnung der Erde gemacht? Teile mir mit, wenn du all ihre Ausmaße kennst. Wahrscheinlich greift Gott hier in seiner Rede damalige Vorstellungen darüber an, wie so die Welt im Groben aufgebaut ist. Also zum Beispiel, es ist von dem Toren zum Totenreich die Rede. Und es gab die verbreitete Vorstellung, dass in dieses Totenreich so ein Fluss des Todes hinunterführt. Also dieser Fluss des Todes speist zum einen das Wasser hier auf der Erde, er führt aber auch hinunter ins Totenreich. Ne, und Gott fragt Hiob, ja, bist du doch schon mal unten gewesen? Quasi, bist du schon mal diesen Fluss runtergeschwommen, bis du unten beim Totenreich angekommen bist? Natürlich nicht. Wo ist die Stätte, Vers 19, wo das Licht wohnt und die Dunkelheit? Wo ist der Ort, an dem sie ist? Könntest du sie in ihr Gebiet bringen? Kennst du ihren Heimweg? Du weißt doch darüber Bescheid, oder? Du bist doch in grauer Vorzeit geboren worden. Die Zahl deiner Lebenstage ist sehr groß. Zweifellos steckt hier Ironie drin. Also so alt ist der Hiob nun auch noch nicht. Er hat wahrscheinlich erwachsene Kinder gehabt. Weiß ich, 60, 70 Jahre, vielleicht 80 ist er. Also er ist alt genug, um eine gewisse Weisheit zu haben. Aber er ist nicht mit den Grundelementen der Welt vertraut, wie die damals entstanden sind am Anfang. Und er hat auch noch nicht lange genug gelebt, um, ich sag mal, wenn es möglich wäre, alle Dinge der, alle verborgenen Ecken der Welt zu erkunden. Vers 22. Bist du schon einmal in die Vorratshäuser für den Schnee gekommen? Hast du die Vorratshäuser für den Hagel gesehen? Ich halte ihn bereit, um Bedrängnisse herbeizuführen. Für den Tag des Krieges und der Schlacht. Wo ist die Stätte, von der aus das Licht verteilt wird? Oder von welchem Ort aus kommt der heiße Ostwind über die Erde? Also Gott greift hier auch wieder damalige Vorstellungen in seine Rede auf. Man glaubte, dass es im Himmel Kammern gibt. Also alles, was von oben kommt, Wasser, Licht oder Wind. Ne, man hatte so Vorstellungen, ja, also irgendwie gibt es da bestimmte Bereiche, riesige Räume, da sind die gelagert. Und irgendeiner bestimmt darüber, dass die dann auf die Erde losgelassen werden. Es scheint so, dass Gott hier an diese Vorstellung anknüpft. Also Vorratshäuser für den Schnee. Das ist also ein riesiges Lager, riesig, und da ist Schnee drin. Aber wer bestimmt jetzt, wann der Schnee da rausgeholt wird und auf die Erde kommt und niederrieselt? Das macht Gott. Vers 25. Wer hebt einen Kanal aus für den strömenden Regen? Auch hier ist an einen Kanal gedacht zwischen Himmel und Erde, der also das Wasser aus dem Vorratshaus auf die Erde bringt. Für den Ström, ein Kanal für den strömenden Regen. Also irgendwie muss das ja von oben nach unten kommen. Oder wer bahnt einen Weg für den Blitz? Ne, auch Blitze, die kommen aus den Vorratshäusern. Sodass es auf unbewohntes Land regnet, in der unbevölkerten Wildnis, sodass ein ödes und wüstes Land vom Regen gesättigt wird und frisches Gras hervorsprießt. In Vers 26 dieser Hinweis auf unbewohntes Land, in dem es regnet. Das ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf, also Gott weist hier darauf hin, es passieren lauter komische Dinge auf dieser Welt, die nicht, ja, die scheinen keinen Sinn zu machen. Also welchen Sinn hat es, irgendwo Gras wachsen zu lassen, das, bevor es von irgendeinem Tier gefressen wird, schon wieder verdorrt. Oder das dann möglicherweise von einem Tier gefressen wird, das für einen Menschen keinen Nutzen hat. Oder anders gefragt, also welchen Sinn hat es, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen bei der Frage danach, ob das alles Sinn macht, was da so passiert in der Welt. Ob es für den Menschen einen Nutzen hat. Da passieren am laufenden Band komische Sachen. Es fällt sogar auf dem Meer Regen. Ne? Da fragt man sich, da könnte man denken, was für eine Verschwendung. Und in der Sahara regnet es nicht. Vers 28, hat der Regen einen Vater? Und wer zeugt die Tautropfen? Aus wessen Schoß kommt das Eis hervor? Wer ist die Mutter des Raureifs vom Himmel? Das Wasser verwandelt sich wie in einen Stein und die Oberfläche tiefen Wassers ist zugefroren. Vers 31, vermagst du das Siebengestirn zusammenzubinden? Oder kannst du Orions Gürtel lösen? Führst du Mazarot zu seiner Zeit heraus oder leitest du Aldebaran mit seinem Anhang? Legst du die Ordnungen des Himmels fest? Bestimmst du, welchen Einfluss sie auf die Erde haben? Also hier ist von verschiedenen Sternbildern die Rede. Der Orion ist das Sternbild Orion. Ist das so? Ich denke mal, das müsste das Bekannteste sein. Sieht man gerade im Winter gut, so Richtung Süden. Und der Orion, also sind, ich weiß nicht, wie viele Sterne, ich glaube ungefähr ein Dutzend Sterne sind das, ne, die den Orion bilden. Und drei Sterne bilden so etwas, was man den Gürtel da als Gürtel bezeichnen könnte. Und jetzt natürlich hier, kannst du Orions Gürtel lesen? Was hier wahrscheinlich im Hintergrund steht, ist eine Geschichte über einen Himmelsjäger, Orion. Ein Jäger, der versucht hat, also ich glaube, es war sogar ein menschlicher Held, der versucht hat, gegen die Götter zu kämpfen, mit Pfeil und Bogen. Und als Strafe wurde er als Sternbild verbannt und gefesselt. Und der Gürtel steht hier als Ausdruck dafür, dass ein mächtiger Himmelsjäger gefesselt worden ist, damit er keinen Unfug mehr treibt. Und jetzt wahrscheinlich die Idee, kannst du Orions Gürtel lösen, Klammer auf, und ihn trotzdem noch unter Kontrolle halten? Und Gott will hier sagen, also ich kann das. Ich kann den Orion von der Leine lassen. Meiner Herrschaft entgleitet er nicht. Du, Hiob, kannst du das auch? Vers 34, kannst du den Wolken einen Befehl zurufen, sodass dich ein Schwall von Wasser bedeckt? Vermagst du Blitze auf den Weg zu schicken, die zu dir kommen und sagen, wir sind bereit? Wer hat dem Ibis seine Weisheit gegeben? Wer hat den Hahn mit Verstand ausgerüstet? Wer hat die Weisheit, die Wolken zu verteilen? Wer vermag, die Wasserkrüge des Himmels umzukippen, sodass sich der Erdboden zu einer festen Masse zusammenfügt und die Erdschollen aneinander haften? Wir hatten das schon in der Rede Elihus gesehen. Also Elihu hat ziemlich am Ende Gottes Majestät und Herrschaft beschrieben, wo es um Gewitter ging. Und da ging es auch schon um die Frage, es ist Gott, ne, der bestimmt, ob und wo ein Blitz einen Mensch erschlägt bei einem Gewitter, wo ein Gewitter einen Regen schenkt, der gut für das Land ist und was heranwachsen kann für den Menschen. Dasselbe Gewitter kann Gott aber benutzen, um auch eine Sturzflut hervorzurufen, die ein paar Gottlose oder vielleicht sogar ein paar gute Menschen wegspült. So, und auch hier wieder hochsymbolisch, ne? Also Wasserkrüge des Himmels. Gemeint sind die Wolken, ne? Und das ist so ein bisschen, ziemlich stark, bildliche Redeweise. Ne? Also die Wolken sind ja schon da. Und manchmal ist es so, du hast Wolken über dir, aber es regnet nicht. Also wann regnet es eigentlich aus einer Wolke? Jetzt würden wir natürlich irgendwelche meteorologischen, naturkundlichen Daten vielleicht beifügen. Letztlich bleibt es dabei, es ist bestimmt Gott. Ne? Also einer muss die Krüge umkippen und dann regnet's. Ja, also es ist, also die ursprünglich mit Hiob haben wir es mit einem Einwohner wahrscheinlich der arabischen Halbinsel zu tun. Und für die ist es wichtig zu wissen, kann ich mich darauf verlassen, dass es hier, da wo ich bin, Regen geben wird. Da regnet es relativ wenig, ne? Man muss irgendwie sich zurechtfinden im Jahreslauf. Man muss sich auf bestimmte Dinge verlassen können und irgendwie hilft da zum Beispiel der Ibis, Vers 36. Der Ibis, musste ich auch nachgucken, wusste ich vorher auch nicht, ist wohl ein storchenähnlicher Vogel. Ne? Ibis. In Vers 36. Oder habt ihr da ein anderes Tier? Bitte?
Gar kein Tier.
Lies mal Vers 36.
Wer hat Weisheit in die Nieren gelegt oder wer hat dem Herzen Verstand verliehen?
In die Nieren?
Ja.
Was ist denn das für eine Übersetzung?
Hier steht, also hier steht schon Ibis, aber da ist eine Anmerkung ins Innere des Menschen. Also dass das da besteht.
Ah ja. Also gemeint ist der Ibis. Ne, also auch die Parallele mit dem Hahn. Also es ist hier von zwei. Ach, der Hahn ist auch nicht, wa?
Nee,
okay. Ja. Auch nach Schlachter oder? Was in der Elberfelder steht, Ibis und Hahn. Ja. Ja. Ja, also ihr merkt schon, bei Hiob, zwei Bibelübersetzungen lohnen sich mindestens. Ja. Ach, so eine Mischung, ne? Also. Also was hier wahrscheinlich im Hintergrund steht, also die Weisheit des Ibis. Der Ibis galt als, wenn man so will, prophetischer Vogel. Vor allem die Ägypter konnten sich darauf verlassen, wenn der hier auftaucht im Nildelta, dann kommt die Nilschwemme. Dann kommt das Wasser, ne, da oben vom Äquator. Dauert ein bisschen, bis nach Ägypten gekommen ist. Und der Ankündiger dieser Flut, das war der Ibis. Das ist seine Weisheit. Natürlich hat der Ibis jetzt nicht gedacht, ich kündige mal den Ägyptern an, dass jetzt Regen kommt und fliegt er mal hin. Das war sein natürliches Verhalten. Ne? Bitte?
Im Russischen steht auch Hahn und Ibis.
Ibis. Das beruhigt mich ja. So. Das ist jetzt, also bis hierhin hat Gott über die über grobe Zusammenhänge in der Welt gesprochen. Und was bezweckt Gott vor allen Dingen im Blick auf Hiob? Er will ihn demütigen. Hiob hält sich für gerechter als Gott und das kann Gott nicht stehen lassen. Und das ist dann egal, ob ein Mensch da sitzt in seinem Leid oder ob es ihm gerade gut geht. Wenn ein Mensch gegen Gott hochmütig auftritt, wird er von Gott gedemütigt, früher oder später. Also wir haben es hier mit einer Eigenschaft Gottes zu tun, nennt sich auch Heiligkeit. Heiligkeit Gottes beinhaltet vor allen Dingen, dass Gott von sich selber viel aufheben macht. Ne? Also auch im ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Also da sagt Gott den Menschen ja, ich bin das wichtigste Wesen auf der ganzen Welt. Alles dreht sich um mich. Und wehe, einer von euch erkennt das nicht an. Das darf nur Gott machen, weil er Gott ist. Bei uns Menschen ist das Hochmut. 1. Mose 3. Der Mensch darf und soll nicht Gott spielen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Gott darf das. Wer will ihm das verwehren? Ne? Aber er ist eigentlich genauso ungerecht wie wir, wenn er das tut. Nee, es wäre so, wenn Gott nicht die göttliche Herrlichkeit hätte, die er zu haben beansprucht. Wir müssen dabei immer bedenken, dass Gott uns nicht braucht. Gott weiß, dass wir ihn brauchen für ein sinnvolles Leben. Und letztlich ist es dann auch gut für uns, wenn Gott sich so in die Mitte von allem stellt und sagt, hier, hallo, alles dreht sich um mich. Das müsst ihr begreifen. Also in gewisser Weise hängen hier Gottes Heiligkeit und Liebe auch miteinander zusammen. Einen bescheidenen Gott können wir nicht gebrauchen. Jesus ist demütig, aber nicht in dem Sinne bescheiden, dass er sagt, ich bin nicht so wichtig. Das sagt Jesus nie. Er ist von Herzen demütig, aber er ist klar in seinem Zeugnis, ich bin der Sohn Gottes. Alles, was der Vater tut, das tut er durch mich. Und die Leute denken, also was machst du aus dir selbst halt? Und Jesus geht aber keinen Schritt zurück. Alles, was der Vater tut, das tut er durch mich. Und ich würde ein Lügner, wenn ich das leugnen würde. Ja, also im ersten Teil seiner ersten Rede hat Gott den Hiob so ein bisschen in die Welt, in die Schöpfung hineingeführt, im Blick auf so die Grundlagen der Welt. Und jetzt führt er ihn in die Tierwelt ein, von Kapitel 38, Vers 39 an. Kannst du für den Löwen Beute erjagen? Stillst du den Hunger der Löwenjungen, wenn sie sich in ihrem Lager niederducken, in ihrem Versteck im Dickicht liegen? Wer stellt dem Raben sein Futter bereit, wenn seine Jungen zu Gott schreien und auf der Suche nach Nahrung umherirren? Ja, hier weist Gott Hiob auf ein Geheimnis auch in der Tierwelt hin. Da gibt es dann Gefressen und Gefressenwerden. Und für uns sieht das so nach Chaos aus. Aber in dem allen ist Gott wirksam. Ne? Also wenn da jetzt Löwen nach Beute schreien, dann ist es Gott, der ihnen dann zur rechten Zeit andere Tiere über den Weg laufen lässt. Das ist für das Beutetier dann in dem Moment nicht so toll. So komplex läuft das aber ab in der Welt. Ne? Also Vers 41, wer stellt dem Raben sein Futter bereit? Die Antwort ist Gott. Und auch der Rabe, zum Teil Aasfresser. Ja, Gott lässt irgendwo ein Tier krepieren. Und der Rabe hat was davon. Und seine Jungen auch. Vers Kapitel 39, Vers 1. Weißt du über die Wurfzeit der Bergziegen Bescheid? Beobachtest du, wenn sie ihre Lämmer werfen? Machst du dir Gedanken darum, wie viele Monate sie tragen? Denkst du daran, wann die Zeit dafür da ist, dass sie gebären? Sie kauern sich nieder, lassen ihre Jungen durchbrechen und setzen sie ins Freie. Die Jungen sind robust und wachs und wachsen in der Wildnis auf. Sie gehen hinaus und kehren nicht wieder zu ihren Müttern zurück. Vielleicht etwas also es werden jetzt so nacheinander 8 Tierarten aufgezählt und so ihre Spezialitäten beschrieben. Im Grunde genommen ist die Abfolge dieser 8 Tierarten eher zufällig. Es gibt so ein gewisses Muster, dass ein Merkmal, das bei der einen Tierart eine Rolle gespielt hat, dann in der nachfolgenden Tierart noch wieder aufgegriffen wird. Und so scheint dann wie so ein Staffellauf, ne, gibt eine Tierart den Staffel an die nächste weiter. Ne, also der Löwe und der Rabe waren durch das Thema der Versorgung von Nachkommen verbunden. Und jetzt sind Raben und Bergziegen durch das gemeinsame Thema von Nachkommenschaft verbunden. Und auch da gibt es eben Unterschiede in der Tierwelt. Die Jungen, wenn sie zur Welt kommen, sind unterschiedlich abhängig von ihren Eltern. Also hier bei den Bergziegen wird hervorgehoben, die sind relativ schnell auf sich gestellt. Also anders als bei den Rabenjungen. Ja, wer hat das geordnet? Nach welchen Kriterien geschieht das in der Natur? Ja, das hat Gott so gewollt. Und Hiob hat da keine Ahnung von, wie man so eine Tierart erschafft und wie man da ein Verhalten und Gene hineinsteckt. Keine Ahnung hat er davon. Vers 5. Wer hat den Wildesel in die Freiheit entlassen? Wer hat seine Fesseln losgemacht? Ich habe ihm die Steppe als Heimat gegeben. Sein Wohnort ist das salzige Land. Über das Getümmel der Stadt lacht er. Er hört keine Befehle von einem Eseltreiber. Er durchstreift das Hügelland, um Weide zu finden. Er spürt dort jeglichem Grünzeug nach. Ja, auch, ne? Der Wildesel ist ein Beispiel dafür, ja, hat Vor- und Nachteile, ein Wildesel zu sein. Ein Nachteil ist, also ziemlich, die Gegend, wo er lebt, ist ziemlich karg. Also der muss in allen Ecken suchen, damit er genug Grünzeug findet. Der Vorteil, den er hat, ist, er ist frei. Also im Blick auf seine Eselsgenossen, ne, die einen Besitzer haben, geht's dem gut. Dieser Wildesel ist wahrscheinlich auch ein Beispiel dafür, für ein Geschöpf, das Gott geschaffen hat und das für den Menschen nicht kontrolliert werden kann. Der entzieht sich so der Herrschaft des Menschen. Der Mensch hat keine Lust, da in diesen kargen Gegenden zu wohnen. Und der Wildesel sagt sich, ja, wenn ihr hier nicht hin wollt, dann gehe ich hier hin und habe meine Ruhe von euch. Wahrscheinlich auch ein Beispiel darauf, dass in der Welt laufend Dinge passieren und geschehen, die sich keinem menschlichen System streng einordnen lassen. Vers 9. Würde der Auerochse mit dir übereinkommen, dir zu dienen? Würde er in deinem Stall seine Wohnung nehmen? Kannst du ihn mit einem Seil in der Furche ziehen lassen? Wird er hinter dir her trotten und die Egge ziehen? Verlässt du dich auf ihn, weil er enorme Kraft hat, und überlässt du ihm die schwere Arbeit? Vertraust du ihm, dass er das Korn einholt und zu deinem Dreschplatz bringt? Die Antwort auf all diese Fragen lautet nein. Das würde Hiob nicht, also Hiob würde den Auerochsen nicht für sich dienen lassen. Also erstens mal könnte er ihn gar nicht bändigen. Der Auerochse gilt als Urochse. Also alle Rindviecher stammen wohl von diesem Auerochsen ab. Also auch der afrikanische Büffel stammt wohl davon ab. Und dieser Auerochse, der ist eben auch nicht so kontrollierbar. Also Hiob könnte ihm nicht verbieten, einfach Korn zu fressen. Also angenommen, der Auerochse, der würde, warum auch immer, einwilligen zu dreschen, der würde sich von Hiob nicht verbieten lassen, dann auch von dem gedroschenen Korn zu fressen. Und weil das so ist, würde Hiob sich einen Auerochsen niemals nehmen, um diese Arbeit verrichten zu lassen. Vers 13. Die Flügel des Straußes flattern fröhlich, auch wenn ihnen das Gefieder fehlt. Aber es sind nicht die Flügel des Storches oder des Falken. Denn die Straußenhenne lässt ihre Eier auf dem Boden liegen, sodass die Sonne sie erwärmt. Sie vergisst, dass ein Fuß die Eier zertreten könnte, dass ein wildes Tier sie zerdrückt. Sie ist hart mit ihren Küken, so als wären es gar nicht ihre. Sie hat keine Angst davor, dass ihre Mühe vielleicht umsonst war. Gott hat sie die Weisheit vergessen lassen. Er gab ihr keinen Anteil an der Einsicht. Aber in dem Moment, wo der Strauß sein Gefieder nach oben reckt, lacht er über das Pferd und seinen Reiter. Dem Strauß fehlt's an bestimmten Dingen. Also im Vergleich zu anderen Vogelarten ist er im Blick auf seine Nachkommen weniger sensibel. Aber wenn er jetzt einen Jäger auf dem Pferd herannahen sieht, der ihn mit Pfeil und Bogen erlegen will, dann weiß der Strauß, ihr kriegt mich nicht. Er ist schneller als ein Pferd. Ne? So ein Strauß kann wohl bis 70 Sachen laufen. Also er streckt die, also mit den Flügeln kann er nicht fliegen, aber sie helfen ihm, das Gleichgewicht zu halten, wenn er also lospäst und Kurven und so zu meistern. Ja, das ist jetzt hier ein Beispiel dafür, wie naturkundlich sind die Aussagen, die hier über Tierarten gemacht werden. Man hat wohl beobachtet, es gibt durchaus Brutverhalten bei Straußen. Also klar, die legen ihre Eier auf die Ebene, ne, weil die können nicht oben im Baum sich ein Nest bauen. Ne. Die sind da eindeutig im Nachteil. Ne. Aber es gibt wohl sowas wie Brutverhalten. Es sind wohl vor allem die männlichen Strauße, die dafür Sorge tragen, dass die Eier gerade in der Gluthitze nicht gar gekocht werden. So. Aber es ist tatsächlich so, dass der Strauß im Ruf stand damals, weit verbreitet, dass er sich gegenüber seinen Nachkommen so verhält, dass er sich nicht um sie kümmert. Und das greift Gott hier auf, ohne es hier an dieser Stelle zu korrigieren. Das ist ein wichtiges Beispiel dafür, aus meiner Sicht, dass Gott hier im Buch Hiob, wenn er bestimmte Dinge aufgreift, ne, dass wir das nicht, ich sag mal, nach naturkundlichen Details ausquetschen sollten. Er greift hier bestimmte Sichtweisen auf, ohne sie allesamt zu korrigieren. Das ist hier ein Grundmuster der Art und Weise, wie Gott sich offenbart, ne? Gott muss ja irgendwo anknüpfen, auch an falsche Sichtweisen, um irgendwie andocken zu können. Das ist wir, das sind jetzt grundlegend auch hermeneutische Dinge, ne, die eine Rolle spielen. Hier ein Beispiel, das Opfersystem im Alten Testament, das ist nicht etwas, was Gott im Volk Israel neu erfindet. Ne? Tieropfer gibt es in allen Religionen, schon vor Israel. Auch in ähnlicher Weise. Also dass Altäre aufgebaut werden. Und irgendwie klingt Gott sich da auch ein. Also bestimmte Dinge, ne, wenn man sich den Kult anguckt, den die Israeliten treiben und den die andere Völker treiben, da sind Dinge parallel. Also dass ein bestimmter Ort ausgesucht wird als Altar, dass ein Tier geopfert wird, ne, um irgendwie den Gott zu besänftigen, das gibt's alles. Aber dann sind es die Unterschiede, die dann deutlich machen, der Gott Israels ist ein anderer Gott. Ne, wenn dann eben deutlich gemacht wird, zum Beispiel, Gott sagt den Israeliten, die Opfer habe ich euch gegeben, damit ihr sie mir auf den Altar bringt. Das ist nicht so, dass ich jetzt hungrig bin oder so und ihr so nach dem Motto, wenn ihr mich satt gemacht habt, dann bin ich träge genug, euch das zu geben, was ihr gerne haben wollt. Ne, also Gott knüpft an bestimmte Vorstellungen an, um sich dann aber in diesen Kategorien zu offenbaren und zu sagen, so und so kennt ihr das in den Religionen, ich bin aber anders. Ich nehme von euch Opfer an, ne? Aber ich habe sie euch vorher gegeben, um Sühne zu schaffen. Ne? Nicht damit ihr ein Mittel in der Hand habt, um mich zu manipulieren. Vers 19. Gibst du dem Pferd seine Kraft? Kleidest du seinen Nacken mit einer Mähne? Lässt du es vor Aufregung erzittern wie Heuschrecken? Sein hoheitsvolles Wiehern ist furchteinflößend. Es scharrt mit den Hufen auf dem Boden und jubelt über seine Kraft. Dann jagt es los in die Schlacht. Es lacht über die Angst und lässt sich keine Furcht einjagen. Es weicht nicht vor dem Schwert zurück. Ein Köcher voll Pfeile schwirrt um es herum, ebenso der aufblitzende Speer und der Spieß. Ungestüm und aufgeregt verschlingt es den Boden. Wenn das Horn ertönt, kann es sich nicht mehr halten. Wenn das Horn ertönt, ruft es, Hurra! Endlich! Schon von Weitem wittert es die Schlacht, die Befehlsrufe der Anführer und das Kriegsgeschrei. Schon erstaunlich, wo Gott seine Freude dran hat, ne? Also hier diese Eigenständigkeit eines Kriegsrosses. Es geht jetzt nicht darum, Krieg zu verherrlichen oder so, sondern dass es einfach so ein Geschöpf gibt, das rennt volles Rohr in so eine Kriegsschlacht rein. Klammer auf, hier auch Vorsicht davor, zu viele naturkundliche Details herausquetschen zu wollen über Pferde. Also naturkundlich gesehen, das, was Pferde wahrscheinlich an einer Schlacht reizt, sind andere Pferde auf der Gegenseite. Das ist die Begegnung mit anderen Pferden. Ne? Das heißt, Kriegsrösser, ne, davon können wir ausgehen, die sind nicht bewusst dabei, jetzt für jemanden Krieg zu führen. Oder dass sie da genau wissen, du bist Freund und du bist Feind. Ne? Nochmal, das ist hier eine hochbildliche Sprache, die Gott wählt, um sich dem Hiob zu offenbaren, um ihm deutlich zu machen, Hiob, ich habe lauter Kreaturen geschaffen und alle mit ihren Eigenheiten. Vers 26, schwingt sich der Falke Kraft deiner Einsicht empor und breitet seine Flügel für den Südwind aus? Er hebt sich auf deinen Befehl hin der Adler und baut in der Höhe sein Nest. Er wohnt am Fels, er übernachtet dort Ein Felsvorsprung ist seine Festung. Von dort aus späht er nach Beute. Seine Augen vermögen sie aus großer Entfernung zu sehen. Seine Jungen ernähren sich von Blut. Und wo immer Erschlagene liegen, da ist er zu finden. Das, Vers 30 ist es auch so eine komische Wendung. Wo immer Erschlagene liegen, gemeint sind ermordete Menschen, da ist er zu finden. Also auch hier ein Beispiel für komplexe Dinge, die passieren. Irgendwo passiert ein Mord. Ein Mensch wird irgendwo in der Wildnis erschlagen. Keiner kümmert sich um ihn, dass er begraben wird oder, wenn er schwer verletzt ist, noch am Leben erhalten wird. Ja, und irgendwann kreisen die Geier schon, ne? Und dann, ja, und Gott ernährt die Geier, die Falken, ernährt er mit diesem Erschlagenen. Sowas passiert. Ja. Ne? Oder irgendwo ist ein Krieg. Lauter Leichen liegen umher. Tragisch, schrecklich. Es gibt genügend Tiere, die für dieses ein willkommenes Mahl. Also man merkt es schon, Hiob, willst du wirklich versuchen, alles, was in der Welt geschieht, nach dem Maßstab der Gerechtigkeit zu beurteilen? Was ist denn daran jetzt gerecht, dass jemand, der ermordet wurde, ja, also nicht mal, dass er jetzt noch ein ehrenvolles Begräbnis erhält oder dass möglicherweise sein Mörder gefunden wird. Nee, da kommen früh genug Geier, Falken, die fressen ihn auf und er wird nie gefunden. Und der Fall bleibt unaufgeklärt. Sowas lässt Gott zu, sowas passiert laufend. Ja, der Maßstab der Gerechtigkeit reicht nicht aus. Kapitel 40, Vers 1. Jahwe antwortete Hiob und sagte, will der, der mit dem Allmächtigen streitet, ihn zurechtweisen? Soll er, der da Gott kritisiert, seine Antwort geben? Also hier nochmal der Hinweis darauf, Gott versteht das, was der Hiob da ihm über mehrere Kapitel hinweg an den Kopf geworfen hat, als Streit. Hiob hat einen Streit begonnen und Gott streitet jetzt mit ihm. Es ist aber noch ernster. Also menschlich gesehen hängt es jetzt tatsächlich davon ab, wird der Hiob sich dem Urteil Gottes beugen? Oder wird er damit fortfahren, gegen Gott zu rebellieren und zu behaupten, ich bin gerechter als du? Also es ist Gott, der das jetzt auf die Spitze treibt. Also man könnte auch anders fragen, oder die Frage Gottes ist letztlich dann so gemünzt, Hiob, wie ist denn das jetzt? Willst du mich verfluchen? Willst du so weit gehen, dass du mich verfluchst? Oder hörst du jetzt damit auf? Wenn Hiob jetzt noch weitergeht, dann wird er tatsächlich Gottes endgültiges Gericht auf sich ziehen. Und das ist jetzt nicht nur... Das geht jetzt nicht nur darum, dass der Hiob schon, der ist sowieso ein Heiliger und er wird jetzt irgendwie gezüchtigt, wie ein Vater seinen Sohn züchtigt. Ne? Es geht hier um mehr. Der Hiob hat grundlegend in Frage gestellt, dass Gott gerecht ist und dass Gott das Recht hat, so mit Hiob zu handeln. Und Gott weist ihn darauf hin, Hiob, ich bin dir gegenüber zu nichts verpflichtet. Und wenn du das nicht anerkennst, dann haben wir ein riesiges Problem. Ne, Ne, also hier wieder ein Beispiel dafür, wenn Gott in seiner göttlichen Ehre verletzt wird, dann bietet er all seine Hoheit auf und demütigt den Menschen. Ne? Es wird auch im jüngsten Gericht wahrscheinlich so sein, dass einige Menschen vor ihn treten werden in der Überzeugung, dass sie gerecht sind und Gott ungerecht. Ne? Und Gott wird sich in seiner ganzen Majestät vor ihnen aufbäumen und ihnen sagen, so läuft das hier nicht. Ihr seid Geschöpfe. Ich bin der einzige wahre Gott. Ich habe euch gemacht. Ne? Mit welchem Recht wollt ihr mich jetzt zur Rechenschaft ziehen? Ja, das ist, wie gesagt, das ist die Seite der Heiligkeit Gottes. Gott muss so auftreten, wenn er wirklich wahrer Gott ist. Und das ist er. Ne? Er gibt seine Ehre keinem anderen. Darauf antwortete Hiob und sagte, ich bin nicht so wichtig. Was kann ich dir antworten? Ich lege die Hand auf meinen Mund. Ich habe bereits einmal geredet und will nun nichts weiter erwidern. Ich habe mehr als einmal geredet und will nichts mehr sagen. Große Erleichterung beim Leser. Ne? Also zum ersten, wenn man so will, jetzt wieder vom menschlichen Standpunkt aus gesehen, Hiob rettet seine Seele. Statt dass er Gott verflucht, nimmt er, ne, also es ist jetzt noch nicht hier die vollständig vollzogene Buße, aber das, was Hiob hier sagt, ist, alles, was ich vorher gesagt habe, nehme ich zurück. So nach dem, also der Fall Hiob ist erledigt. Ich erhebe nicht weiter den Anspruch, gerechter zu sein als du. Es kommt noch eine zweite Runde. Damit ist es jetzt noch nicht getan. Ne? Hiob muss Buße tun. Also er muss noch einen Schritt weiter gehen. Aber hier ist erstmal schon mit Erleichterung festzustellen, Hiob nimmt es zurück, er verflucht Gott nicht und wahrscheinlich wird er sich jetzt auch alles von Gott sagen lassen, was noch kommen wird. Vers 6, da antwortete Jahwe Hiob aus dem Sturm heraus, also es bleibt dabei, Gott ist immer noch zornig. Es ist zwar gut, dass Hiob seinen Fall zurücknimmt, aber Hiob hat Gottes Ehre angetastet und das muss auch noch bereinigt werden. Das mag penibel wirken. Es ist aber offensichtlich so, dass wenn wir Buße tun, dass Gott vor allem darauf achtet, ob wir seine Gottheit in angemessener Weise würdigen. Ne, das ist nicht so, wie wenn man so zwischen Menschen Schuld untereinander ausräumt. Da begegnet man sich in gewisser Weise immer noch auf Augenhöhe. Ne? Das ist im Blick auf Gott nicht möglich. Gürte deine Hüfte wie ein Mann. Ich werde dir Fragen stellen und du sollst mir antworten. Willst du wirklich mein Recht in diesem Rechtsfall für ungültig erklären? Willst du mich verurteilen, damit du gerecht dastehst? Der Elihu, der hat ja dem Hiob mit Recht schon die eigentliche Sünde vor Augen gehalten, nämlich Hochmut. Ne, also Hiob, wenn du glaubst, dass du gerechter bist als Gott, dann nimmst du in Anspruch, selber Gott zu sein oder über Gott zu stehen. Ne, ich erinnere an dieses Dreieck. Also Gott sieht keinerlei Rechtfertigung darin, dass Hiob diese falsche Weltanschauung hat. Ne? Zwar ist das die damals weit verbreitete Weltanschauung, ne, die vom strikten Tun- und Ergehen-Zusammenhang, wenn man der verhaftet ist, ja, dann kann man so einen Fall wie den von Hiob nicht angemessen beurteilen. Ne? Man könnte sagen, ja, das muss doch jetzt für Hiob sprechen. Das lässt Gott aber nicht gelten. Hiob hat die Schuld begangen, dass er, als er vor der Wahl gestanden hat, bin ich gerecht oder ist Gott gerecht? Da hat der Hiob sich entschieden, ich bin gerecht. Und was es mit der Gerechtigkeit Gottes noch auf sich hat, weiß ich nicht, aber ich bin gerecht. Das ist der Dreh- und Angelpunkt meines Weltbildes. So, und das kann man nicht machen. Also in ähnlicher Weise kann man auch, also ein Stück weit, auch wenn es um den christlichen Glauben geht, ne, da sind wir alle so ein bisschen auch Traditionen verhaftet, haben in bestimmten Fragen bestimmte Ansichten. Manchmal auch notwendig, weil wir notwendig falsche, weil wir eben so geprägt sind. Das entschuldigt uns aber nicht vor Gott. Ne, also die altbekannte Frage nach der, wie viel Gnade ist in der Errettung von Menschen wirksam? Ne? Klar, da gibt es unter Christen die Meinung, ja, natürlich Gottes Gnade, aber auch der freie Wille des Menschen spielt auch noch eine Rolle. Das muss beides zusammenwirken, damit der Mensch gerettet wird. Das ist eine weit verbreitete Sicht, die auch, ich sag mal, von Christen vertreten wird. Es ist aber ein Angriff auf die Ehre Gottes. Ne? Meines Erachtens hat das kaum jemand so klar erkannt wie Martin Luther. Da gibt es ja diese Streitschrift zwischen ihm und dem Erasmus von Rotterdam. Wenn man die Schrift von dem Erasmus liest, dann denkt man, Mensch, das ist so rund und ausgewogen. Gnade hat seinen Platz. Die Verantwortung des Menschen hat seinen Platz und beides muss man so miteinander verbinden, dass es nicht ärgerlich wird für den Menschen. Und dann spricht er irgendwie von so einer geheimnisvollen Höhle, in die man sich nicht hineinbegeben sollte, wo Geheimnisse Gottes am Werk sind, die wir nicht ergründen sollen. Ne? Und dann kommt Martin Luther und sagt, Quatsch. Klar gibt es Dinge, über die wir nicht reden können. Wenn aber die Schrift klar über diese Dinge redet, dann müssen wir auch klar darüber sprechen. Und dann kommt Luther immer mehr daran, dass er sagt, bei der Frage nach der Errettung, ne? Wir danken Gott dafür, dass er uns gerettet hat. Aber ich muss ja auch wissen, für wie viel danke ich ihm? Danke ich ihm jetzt in der Weise, dass ich sage, ich danke dir Gott, dass du dein Teil zu meiner Errettung beigetragen hast. Klammer auf, ja, und ich habe meinen Teil auch dazu beigetragen. Oder danke ich Gott in der Weise, dass ich sage, ich danke dir, dass du Gott mich aus reiner Gnade errettet hast. Ja, und Luther schlussfolgert richtig, dass er sagt, die unterschiedliche Sicht auf die Lehre von der Errettung bewirkt einen unterschiedlichen Gottesdienst. Bei der Einart des Gottesdienstes schreibe ich Gott alles zu und bin froh, dass ich einen unfreien Willen habe. Ne, Luther sagt dann auch, ich bin froh, dass ich keinen freien Willen habe, weil dann würde ich gar nicht errettet werden. Wenn Gott es mir überlässt, ob ich das Evangelium erkenne und glaube, ja, dann erkenne ich und glaube ich das nicht, nie nimmer. Meines Erachtens ist das auch die Ebene, wo wenn man unter Christen über dieses Thema spricht, auch immer wieder, wo man immer wieder hin muss, ne? dass man erkennt, es geht hier letztlich um die Ehre Gottes und um den ewigen Gottesdienst. Wir müssen am Ende wissen, was wird das für eine Art von Gottesdienst sein, den wir da im Himmel feiern und jetzt schon. Kriegt Gott da alle Ehre oder wird das aufgeteilt? Das sind zwei verschiedene Universen. Ja, es wird so sein wie im Fall von Hiob. Die falsche Weltanschauung wird keinen Menschen entschuldigen im letzten Gericht. Ne? So menschlich nachvollziehbar das auch ist, dass er Irrtümer von anderen übernimmt, das spielt dann keine Rolle. Wenn jemand Gott die Ehre nimmt, wird Gott ihm das vorhalten. Wie kannst du es wagen, so zu tun, als wenn die Errettung nicht alleine mein Werk wäre? Vers 9. Hast du einen so mächtigen Arm wie Gott? Kannst du mit einer Stimme donnern wie er? Schmücke dich doch in Majestät und Hoheit, kleide dich mit Herrlichkeit und Pracht. Lass deinen glühenden Zorn los, suche dir alle Hochmütigen heraus und erniedrige sie. Suche dir alle Hochmütigen heraus und demütige sie. Ja, zermalme sie an Ort und Stelle, verbirg sie alle zusammen im Staub, kerkere sie in der Unterwelt ein. Dann werde ich selbst dich preisen, weil deine eigene rechte Hand die Rettung gebracht hat. Gott weist Hiob darauf hin, es gibt genügend Beispiele in der Welt, dass Gott gerecht ist. Auch wenn Gerechtigkeit nicht der einzige Maßstab ist, der zu berücksichtigen ist bei der Herrschaft Gottes, kann der Mensch in ausreichendem Maß erkennen, dass es so ist. Ne? Genug Menschen kriegen zur rechten Zeit ihre Strafe, darum geht es hier. Und da sagt Gott dem Hiob, du sorgst doch nicht dafür, dass irgendwelche gottlosen Leute, die andere Leute unterdrücken, zur rechten Zeit verschwinden von der Bühne. Das machst du doch nicht, das mache ich. Ja, also wir haben es hier mit einem Gott zu tun, der sich nicht vor Hiob rechtfertigt. Und das macht die Herrlichkeit Gottes aus. Das ist, ich finde, das ist wunderbar so, dass Gott nicht anfängt, vor uns den kleinen Mann zu spielen. Gott führt dem Hiob hier vor Augen, dass er über die wesentlichen Dinge der Welt nicht Bescheid weiß. Und das ist eine Ansage, die der moderne Mensch nicht gerne hört. Also wir sind so, wie soll man sagen, wir sind so im Gefühl des modernen Menschen, also so viel wie wir wissen. Für uns sind ja unsere Vorfahren dumme Leute gewesen. Also jetzt in Deutschland zum Beispiel, ne? Ja, unsere Großväter, die waren so blöd, um einen Weltkrieg vom Zaun zu brechen. Haben lauter schlimme Dinge getan. Unsere Vorväter haben sich an Juden vergangen und so. Wie kann man nur sowas machen? Ne? Also wir haben erkannt, also so ist ja, wir sind die menschenfreundlichste Nation, die es gibt. So, also das reden wir uns ein, ne? Und das duhlen wir uns durch die Medien immer wieder vor. Aber dass es Massenmord gibt im Mutterleib, das haben wir uns schön geredet. Ne? Das ist irgendwie, da gibt es irgendwie einen Konflikt zwischen dem Recht auf Leben und der Entscheidungsfreiheit der Frau. Ne, oder wenn man sich die Nachrichten anguckt. Überall Probleme und eben die Vorstellung, wenn es einen gibt, der die Probleme lösen kann, dann ist es der Mensch. Und was da immer so mitschwingt, ist so eine Mischung aus Stolz und Verzweiflung. Ne? Also irgendwie stolz. Ja, wir haben schon viele Probleme gelöst und wir werden noch weitere Probleme lösen. Verzweiflung aber in der Hinsicht, dass die Probleme nicht weniger werden. Sie werden eher mehr. Ja. Also das, was die Menschen brauchen, ist die Botschaft des Evangeliums, aber eben auch verbunden damit die Botschaft von einem souveränen Gott, der wirksam über diese Welt herrscht, der in allen Dingen wirksam ist und der allein die Probleme lösen kann. Der sie aber nicht so löst, wie wir uns das gerne vorstellen, sondern der am Ende einen doppelten Ausgang hat. Es gibt am Ende die gerechte Strafe für den bestimmten Teil der Menschen und für den anderen gibt es die unverdiente Gnade. Das ist ein ziemlich einfaches weltgeschichtliches Bild. Ne? Am Ende den doppelten Ausgang und die gerettet werden, sind allein aus Gnade gerettet, können sich nicht rühmen. Die anderen kriegen das, was sie verdient haben. Da rebelliert der normale Mensch und sagt, das kann doch nicht sein. Das darf Gott nicht. Tja, er macht's einfach. Ich schließe mit einer Geschichte, die uns belehren will, auf Gottes Allmacht und Gnade zu vertrauen und einfach anzuerkennen, dass wir viele Dinge nicht verstehen können, aber dass das, was wir verstehen können, reicht aus, um Gott zu vertrauen. Vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte. Ein alter Mann lebte mit seinem einzigen Sohn auf einem kleinen Bauernhof. Sie besaßen nur ein Pferd, mit dem sie die Felder bestellen konnten und kamen gerade so über die Runden. Eines Tages lief das Pferd davon. Die Leute im Dorf kamen zu dem alten Mann und riefen, oh, was für ein Unglück. Das Pferd ist weg, wer macht jetzt die Arbeit auf dem Land? Der alte Mann erwiderte aber mit ruhiger Stimme, wer weiß, wozu es gut ist. Eine Woche später kam das Pferd zurück und führte eine ganze Herde von Wildpferden mit auf die Weide. Wieder kamen die Leute aus dem Dorf zum alten Mann. Was für ein Glück! Doch der alte Mann sagte wieder, wer weiß, wozu es gut ist. In der nächsten Woche machte sich der Sohn des alten Mannes daran, eines der wilden Pferde einzureiten. Er wurde abgeworfen und brach sich ein Bein. Nun musste der alte Mann die Feldarbeit allein mit dem Pferd bewältigen. Die Leute aus dem Dorf kamen zu ihm und sagten, was für ein Unglück. Der alte Mann antwortete, wer weiß, wozu es gut ist. Kurze Zeit später brach ein Krieg aus mit dem Nachbarland. Auch die jungen Männer des Dorfes wurden eingezogen. Viele von ihnen starben in der Schlacht. Der Sohn des alten Mannes aber konnte mit seinem gebrochenen Bein zu Hause bleiben. Wieder kamen die Leute zu dem alten Mann, hast du ein Glück gehabt? Wieder antwortete er, wer weiß, wozu es gut ist. Und Christen können das Weh noch streichen. Also er, also Gott weiß, wofür es gut ist. Wir müssen das gar nicht wissen. Vieles, also wenn wir jetzt unser Leben rückblickend betrachten, werden wir wahrscheinlich das eine oder andere auch schon so beurteilen können, dass bestimmte Dinge sich schon hier auflösen. Viele Dinge werden sich erst im neuen Leben auflösen. Der Apostel Paulus, der hat als Apostel ein Leben geführt, wo einige Leute in der Korinth gedacht haben, so wie Gott dich führt, stehst du irgendwie unter seinem Fluch, oder? Es läuft irgendwie nicht rund. Also du bist Apostel, also der Botschafter des höchsten Königs und Es passieren lauter komische Dinge mit dir. Du wirst verprügelt. Guck dich an, wie du äußerlich aussiehst. Du bist arm wie ein Bettler. Du stinkst wie ein Bettler. Du landest im Gefängnis als Aufrührer. Und Paulus schreibt darauf diese bemerkenswerten Verse, wie ich finde. In 1. Korinther, Kapitel 4, von Vers 9. Es scheint mir so zu sein, dass Gott uns, den Aposteln, den letzten Platz am Ende der Prozession zugewiesen hat. Es ist, als wären wir zum Tod in der Arena verurteilt. Ein Schauspiel für die ganze sichtbare und unsichtbare Welt sind wir geworden, für Engel und Menschen. Wir gelten als dumm und ungebildet, weil wir uns zu Christus halten. Ihr dagegen steht durch euren Glauben an Christus als kluge und vernünftige Leute da. Wir sind schwach, aber ihr seid stark. Euch ehrt man, während man uns verachtet. Bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst. Wir gehen in Lumpen umher. Wir werden zusammengeschlagen. Heimatlos ziehen wir von Ort zu Ort. Wir leisten harte körperliche Arbeit, um selbst für unseren Unterhalt zu sorgen. Wir werden aufs Übelste beschimpft, aber wir antworten freundlich. Wir werden verfolgt, aber wir geben nicht auf. Wir werden verleumdet und geben eine freundliche Erwiderung. Wir werden wie Dreck behandelt, wie der Abfall der Welt. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Vielen Christen geht es heute so, wie Paulus das hier beschreibt. Und das ist überhaupt kein Zeichen dafür, dass Gott sich von ihnen abgewandt hätte, sondern in gewisser Weise werden sie von Gott gewürdigt, seinem Sohn Jesus Christus ähnlich gestaltet zu werden. Dem ist es ja auch so ergangen. Auch, ne? Wenn wir da mit dieser Weltanschauung vom strikten Tun-Ergehen-Zusammenhang rangehen, dann werden wir so jemanden wie Paulus, wenn er uns begegnet, als Verfluchten halten. Solche Werkzeuge wie Paulus hat Gott benutzt. Und Paulus sagt dann, damit schließe ich, mit der Botschaft vom Kreuz verhält es sich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie barer Unsinn. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Weisen werde ich in ihrer Weisheit scheitern lassen und die Klugheit der Klugen zunichte machen. Wo bleiben da die Weisen? Wo die Kenner der Heiligen Schriften? Wo die gewandten Diskussionsredner dieser Welt? Gott hat die Weisheit dieser Welt als Torheit entlarvt, weil nämlich die Welt in der Weisheit Gottes durch ihre Weisheit Gott nicht erkannt hat, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung des Kreuzes diejenigen zu retten, die daran glauben. Weil die Juden Wunderzeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, verkünden wir dagegen Christus, den gekreuzigten Retter. Für die Juden ist diese Botschaft ein Anstoß zum Unglauben, für die anderen Völker barer Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn was als Torheit Gottes erscheint, ist weiser als menschliche Weisheit. Und was als Schwachheit Gottes erscheint, ist stärker als menschliche Stärke.